WDR 5. Neugier genügt.
Hier schmeckt der Salat so wie früher. Hier schmecken die Eier so wie die Eier aus dem Garten meines Opas, ne, der die wirklich mit Liebe gepflegt hat. Ja, das macht so glücklich, ne? Also so einen Geschmack aus der Kindheit wieder zu finden und zu merken, wie viel Geschmack die Industrieware verloren hat. Das ist schon ein großer Unterschied.
Von einem Bauernhof aus Kerpen kommen die Lebensmittel, die Petra Kotzima einmal in der Woche kauft. Direkt um die Ecke an einem Treffpunkt auf der Vogelsanger Straße im Kölner Stadtteil Ehrenfeld.
Meine ganze Familie sind Bergarbeiter gewesen und man hatte immer einen Garten. Und deshalb bin ich aufgewachsen mit eigenen Kartoffeln, eigenem Rotkohl, eigenem Salat. Im Sommer gab es die Erbsen, die Bohnen. Wir Kinder haben also auch immer mithelfen müssen. Und der Geschmack dieser Sachen, der ist so in einem drin. Und den finde ich hier wieder.
Deshalb ist die Verwaltungskauffrau gleich dabei gewesen, als der kleine, selbstorganisierte Bauernmarkt vor 2 Jahren hier entstanden ist, auf einem für diese Gegend typischen alten Werksgelände, in dem sich jetzt Büros befinden. Jeden Mittwoch um 5:30 werden im Hof ein paar Holztische aufgeklappt und darauf Dutzende blaue Plastikkisten gestapelt. Die Bestellungen von über 40 Kunden sind darin verpackt. Gemüse, Obst, Eier und Brot. Fleisch gibt es nur wenig.
Und der Vorname?
Heike.
Richtig, Bingo.
Food Assembly nennt sich diese neue Marktform. Die Teilnehmer bestellen ihre regionalen Lebensmittel übers Internet und holen sie bei einem sogenannten Gastgeber ab, der die Verbindung zu den Landwirten organisiert. Das Modell ist in Frankreich und Belgien schon sehr erfolgreich. In Köln wird es gerade von immer mehr Menschen ausprobiert. Klaus Geier ist beruflich viel unterwegs und macht deshalb seinen Einkauf zielgenau.
Ich bin dann eigentlich immer relativ spät dran und reagiere dann montags noch auf die letzten Mails, dass man noch bestellen kann. Genau, und dann kann ich das hier wunderbar nach der Arbeit der mittwochs abholen. Hier entspannter geht es ja nicht, ist ja alles voreingestellt auf der Webseite. Das heißt, ich klicke nur drauf, suche mir aus, was ich gerade haben möchte. Dann muss ich nur noch die Prüfnummer meiner Kreditkarte eingeben und ansonsten geht alles automatisch. Und ich muss nicht irgendwelche Daten suchen oder E-Mails 10-fach bestätigen. Ist sehr angenehm.
Ich finde, diese Idee sollte sich verbreitern, sodass wir hinterher in jedem Stadtteil so eine Food Assembly haben, wo wir unsere Produkte abholen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Verbraucher uns auf den Weg machen und solche Projekte unterstützen.
Christina Henke-Mahles kommt aus einem anderen Stadtteil hierher, um ihren Einkauf abzuholen. Denn neben der guten Qualität der Ware überzeugt sie auch der politische Aspekt der Initiative.
Ich habe zwar wenig Hoffnung, dass es wirklich sich durchsetzen wird, aber was mir Mut macht, dass viele jüngere Leute sich hierhin begeben. Und ich bin meistens die Älteste, die hier so kommt. Und das finde ich toll, dass die jungen Leute einfach mehr Bewusstsein wieder entwickeln für ihre Nahrung, aber auch für bestimmte Nachhaltigkeit, dass eben nichts weggeschmissen wird, sondern nur noch das geliefert wird, was wir dann auch wirklich brauchen und bestellt haben.
Es ist auch eine andere Qualität, mit seinen Lebensmitteln umzugehen, weil man eben schon vorher weiß, freitags eigentlich schon weiß, was man mittwochs bekommt und dann eben halt den Rest der Woche plant, wie man es verbraucht. Das verbindet mehr mit dem Essen. Das ist nicht mehr so nebenbei und so willkürlich.
Dann hier eine Nussecke. Ja. Vorsichtig im Ganzen und so.
Unter dem Motto, gib deinem Bauern die Hand, sind die Landwirte einmal im Monat während der Abholzeit persönlich anwesend. Initiatorin, also Gastgeberin dieser ältesten Food Assembly in Deutschland, ist Katharina Schwarz. Nachhaltigkeit ist ihr Motiv. Dafür setzt sie sich beruflich und ehrenamtlich ein. Die Kommunikationsdesignerin hat auf dem alten Werksgelände mit Freunden das Co-Labor gegründet. Es ist sowohl Arbeitsplatz für Freiberufler als auch Veranstaltungsraum. Hier treffen sich Menschen, die einen gesellschaftlichen Wandel wollen.
Wenn wir uns das Kölner Umland und all die Landwirte im Kölner Umland angucken, dann haben wir jetzt noch in der Hand, ob es die in 20 Jahren noch gibt und ob die eine Wirtschaftsgrundlage haben. Da müssen wir uns als Konsumenten auch an die Nase packen und uns fragen, wo und wie wir einkaufen. Da ist dann hier die Food Assembly so eins von den kleinen Beispielen, wie man es besser machen kann.
Viele solcher Initiativen wünscht sie sich und engagiert sich deshalb im Kölner Ernährungsrat als eins seiner 30 Mitglieder.
Also im Ernährungsrat fördern wir genau solche kleinen Beispiele, genauso wie auch Bildungsinitiativen im Bereich Ernährung. Ja, auch das Thema urbane Landwirtschaft. Wir sehen ja kaum mehr Landwirtschaft im städtischen Raum.
Katharina Schwarz war dabei, als im März 2015 bei einem ersten Treffen von Interessierten die Bildung eines Gremiums angestoßen wurde, das die Politik in Sachen Ernährung beraten soll. Schon ein Jahr später nahm sie an seiner Gründung teil und auch an seiner ersten Sitzung im Juni 2016. Begonnen hat der Prozess um den Ernährungsrat bei den Dreharbeiten zu 10 Milliarden von Valentin Thurn, dem Film, der zeigt, wie das globale Nahrungsproblem einer Lösung näher gebracht werden kann durch viele kleine lokale Aktivitäten.
Wir haben damals im Team überlegt, wie wir selber an einer Lösung basteln können und haben eine Internetplattform entwickelt, Taste of Heimat, und haben einen Verein gegründet. Es ist ein gemeinnütziges Projekt geworden. Und das Schöne war, als wir den Verein gegründet haben, ja, da waren 2014, da waren von Anfang an fast die Hälfte der Gründungsmitglieder sind Landwirte. Also wir hatten sofort diese Stadt-Land-Verbindung, die uns dann letztendlich dazu gebracht hat, zu sagen, eigentlich müssen wir einen Schritt weiter gehen. Wir müssen das politisieren. Wir brauchen eine Ernährungspolitik auch auf kommunaler Ebene. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Städte gar nichts tun in puncto Ernährung, tun schon, aber so punktuell. Es gibt aber nirgendwo ein Gesamtkonzept, keine Kommune, die jetzt auch einen Ernährungsausschuss im Stadtrat hätte, gibt's nicht.
So etwas wie Food Policy Councils, die schon vor Jahrzehnten in Kanada und den USA entstanden, wünscht sich der Verein Taste of Heimat auch für Köln. Solche Foren sind seit einigen Jahren ebenfalls in England und den Niederlanden erfolgreich. Sie wurden zum Vorbild genommen und deren Erfahrungen berücksichtigt, als es darum ging, eine konkrete Form für den hiesigen Ernährungsrat zu finden.
Das ist nämlich die Analyse aus den Ernährungsräten in den USA oder in England. Dort, wo sie es geschafft haben, eine Mischung aus Zivilgesellschaft und Verwaltung herzustellen, haben sie eigentlich mehr gestemmt, mehr erreicht. Reine Initiative aus der Zivilgesellschaft hat vielleicht ein großes Backup, aber beim Umsetzen hapert es dann, und eine reine von oben aus der Verwaltung, die hat aber auch Probleme beim Umsetzen, weil sie keine Unterstützung in der Bevölkerung hat. Also diese Mischung, so schwer sie ist, wir stellen jetzt schon fest, die Verwaltung tickt ganz anders, sie brauchen ewig, bis irgendetwas läuft. Aber wenn es dann läuft, dann hat das natürlich Hand und Fuß, und also wir haben schon sehr davon profitiert.
Deshalb sind in dem 30-köpfigen Gremium 10 Plätze für Politik und Verwaltung reserviert. 10 Plätze besetzen engagierte Bürger, die sich mit dem Thema Ernährung befassen. Und auf weiteren 10 sitzen Menschen aus der Lebensmittelwirtschaft, zum Beispiel der Betreiber einer Getreidemühle, ein Koch, ein Metzger und natürlich Landwirte. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat auf der Gründungsfeier im März dieses Jahres nicht nur ein Grußwort gesprochen, sondern ist dem Rat sogar als Mitglied beigetreten.
Wir haben uns bereits mit dem Projekt Schadrüm für die Wertschätzung von Lebensmitteln und gegen deren Verschwendung eingesetzt und wollen uns auch ganz bewusst in der kommunalen Ernährungspolitik positionieren.
Selbst wenn die Oberbürgermeisterin persönlich kaum anwesend sein wird auf den weiteren Treffen, das Zeichen ist deutlich, der Ernährungsrat soll Gewicht haben. So fand seine erste Sitzung am 30. Juni auch im würdigen Rahmen statt, im historischen Rathaus. Der erste Schritt zu einem großen Ziel.
Den Masterplan für Köln, denn erhoffe ich mir natürlich schon als Endpunkt, so eine Art Gesamtkonzept, was also auch wirklich von der breiten politischen Mehrheit getragen wird. Aber vorher werden wir durchaus uns mit kleineren Schritten zufrieden geben.
Ein kleiner Kreis von Tatkräftigen hat die Gründung des Ernährungsrats angeschoben. Und Arbeitsgruppen, Ausschüsse genannt, sind der Kern des neuen Gremiums. Hier werden die Probleme benannt und die Konzepte entwickelt. Hier kann jeder mitarbeiten zu Fragen der regionalen Direktvermarktung, einer ernährungsgerechten Stadtplanung, der Ernährungsbildung, der Öffentlichkeitsarbeit. Und die Stadt sollte mit gutem Beispiel vorangehen beim Essen in ihren Kantinen, Schulen, Kindergärten, sagt Ernährungsrätin Katharina Schwarz.
In erster Stelle sollte die Stadt insgesamt beziehen, regional, saisonal, und damit dann auch als Vorbild wirken für Kölnerinnen und Kölnern und ein Signal setzen und damit sagen, ihr könnt es auch, und natürlich die Möglichkeiten schaffen. Also wenn wir so kleine Pop-up-Bauernmärkte im städtischen Raum einfacher platzieren könnten, dann wäre schon vielen geholfen.
Zum Beispiel kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, die unter Preis- und Wachstumsdruck leiden. Der Kontakt zu den Kunden, den Abnehmern ihrer Produkte, ist oft ein Problem, denn es fehlen schlicht die Arbeitskräfte. Angestellte können sich viele Höfe nicht leisten und die Bauern selbst haben keine Zeit, den Vormittag am Marktstand zu verbringen. Gerd und Heike Moll, die der Ehrenfelder Food Assembly den Großteil der Waren liefern, sind dem Verein Taste of Heimat beigetreten und haben sich von Anfang an beim Ernährungsrat eingebracht.
Aus allen Gruppen sitzen Leute da. Und dann auch wenigstens Bauern da sitzen und sagen, so, wir haben die und die Probleme oder das und das geht. Es mag alles am grünen Tisch einfach zu machen sein, damit wir auch mitreden können und nicht alle Leute über uns mitentscheiden. Das war uns sehr wichtig.
Dass der Bauer aus Kerpen und die Food Assembly zueinander gefunden haben, ist bereits ein Erfolg des Ernährungsrats bzw. seiner Vorbereitung. Auf einer Versammlung von Taste of Heimat hatte Katharina Schwarz von dem neuen Bauernmarkt berichtet und Gerd Moll war sofort begeistert davon. Zusammen mit seiner Frau Heike hat er sich seine zukünftigen Kunden mal angeschaut.
Und dann sind wir zwei nach Ehrenfeld gefahren und kommen die Straße hochgefahren, die ganze Straße Graffiti an Graffiti. Und hier muss das irgendwo sein. Und ich guckte schon so skeptisch und sag, wo willst du denn hier irgendwas verkaufen? Ne? Aber ich bin überrascht, weil erstmal, wie wir ganz herzlich aufgenommen und ganz tolle Leute da. So, und dann sind wir bei diesem Treffen, erster Mittwoch im Monat, gib deinem Bauern die Hand. Ja, da waren da 200 Leute.
Der Kontakt zu Familie Moll ist auch für die Food Assembly ein Glücksfall. Denn ein Hof mit einem breiten Angebot ist heute eher selten. Die meisten Landwirte spezialisieren sich, um auf dem Markt zu überleben. Alexander Moll, der gerade in der Ausbildung zum Landwirt ist, will den Betrieb später so weiterführen. Auf dem Feld stehen die verschiedensten Pflanzen, soweit das Auge reicht.
Normale Buschbohnen, dahinter stehen die Erbsen noch, Sellerie, da hinten steht noch Spitzkohl. Die Kohlrabi sind schon weg, die sind schon in der Food Assembly meistens geliefert. Da kommen aber wieder neue Kohlrabi, sind auch wieder welche da, also ist immer genug vorhanden. Da haben wir runde Zucchini und längliche Zucchini. Und daneben steht noch Lauch, also Porree. Und davor sind Gewürzgurken. Dann haben wir hier vorne noch Bohnenkraut und Dill und Schalotten.
Rund 40 verschiedene Gemüse und Kräuter wachsen hier. Und zwar ohne Unkrautvernichtungsmittel. Der Verzicht darauf macht den Bauern allerdings mehr Arbeit.
Wir spritzen nicht beim Unkraut, beim Gemüse, sondern wir fahren mit einer Hackmaschine durch zwischen den Reihen und hacken dann nur in der Reihe mit der Hand. Aber dieses Jahr, wo es so nass ist, kamen wir nicht auf die Felder drauf und dann haben wir ein bisschen Problem. Ne? Jetzt unkrautmäßig, so viel können wir ja nicht, und weil es auch schneller wächst, durch das ganze Wasser, haben wir jetzt ein bisschen viel Unkraut, wo wir jetzt lange, die nächsten 2-3 Wochen lange dran sind, um das sauber zu machen.
Viele Kunden wissen um die Anbaumethoden und die artgerechte Hühnerhaltung der Familie Moll, denn der Hof ist offen für Besucher. Dadurch wächst das Verständnis für regionale bäuerliche Produkte und die Kunden sind bereit, den Preis zu zahlen, den der Landwirt braucht. Die Preise sind in der Regel aber gar nicht höher als im Handel, weil dessen Profit bei der Direktvermarktung ja entfällt. Die zwei Hofläden in Kerpen allein würden das Auskommen hier jedoch nicht sichern. Hinzu kommen noch Lieferungen von Pausensnacks an einige Kölner Schulen und ein paar Betriebe. Aber die Food Assembly ist ein besonders wichtiger Abnehmer geworden, weil deren Bestellungen eine ganz gezielte Ernte ermöglichen.
Es wird nur das geschnitten, was gebraucht wird, und auch nur das muss gewaschen werden, alles, und wird nicht hinterher mehr geschnitten, was im Laden steht, und hinterher wieder weggeschmissen wird. Das ist der Vorteil dabei.
Dennoch braucht der Betrieb noch andere Absatzmöglichkeiten, erst recht, wenn Alexander als fester Mitarbeiter dazukommt. Gerd Moll ist deshalb in einem der vier Ausschüsse des Ernährungsrats aktiv. Hier geht es um die Förderung der regionalen Direktvermarktung und neue Wege werden gesucht. Rund 20 Personen, darunter viele Landwirte, treffen sich alle 2 Monate, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Auf einem dieser Treffen stellte ein junger Betriebswirt sein Konzept eines Lebensmittelmarkts vor, der nur regionale Produkte anbietet. Patrick Blume hat in Maastricht studiert und in seiner Masterarbeit die Barrieren zwischen Landwirten und Verbrauchern analysiert, und dafür hat er viele Interviews geführt.
Das war auch das Interessante an meiner Untersuchung, dass der Wille da ist, ganz klar Produkte von den Landwirten direkt zu beziehen. Das ist halt ein Wunsch, der aber nicht umgesetzt wird. Und es war in dem Fall nicht mal, dass die Leute gesagt haben, es wäre ihnen zu teuer, es waren halt eben halt die anderen Sachen, dass sie gesagt haben, es geht ihnen darum, dass es zu weit weg ist oder einfach gar nicht wissen, wo es gibt.
Der Einkauf beim Landwirt ist für die meisten mit erheblichem Aufwand verbunden und das Angebot in der Regel zu wenig vielfältig. All das könnte ein Laden mit regionalen Produkten ändern. Auf der Ausschusssitzung führte die Idee zu einer lebhaften Diskussion. Die Resonanz war groß.
Ich bin beeindruckt, wie viele Multiplikatoren sich allein durch ein Treffen ergeben haben, die Hilfe angeboten haben, die Idee toll fanden und wo ich Feedback bekommen habe, was unsere Idee weitergebracht hat. Nicht nur, dass man gesagt hat, ja, das ist toll, sondern halt auch ein bisschen kritisch. Und hier hast du mal den Kontakt und ruf doch mal den an und mach doch mal das. Ich finde das eine tolle Sache, dass dort Leute an den Tisch gebracht werden, die ganz viele Erfahrungen haben. Und ich glaube, also das kann einiges bewegen. Langfristig haben wir uns dann zum Beispiel überlegt, man macht halt so Marketingstrategien für bestimmte Landwirte, macht ein Branding. Und damit schafft man, glaube ich, ganz andere Absätze für die Landwirte auch.
Ob Patrick Blume und sein Kompagnon das Konzept umsetzen, ist noch ungewiss. Aber die Idee wird weitergetragen, ist fruchtbar in diesem Ausschuss. Denn hier geht es ja darum, Neues zu denken und auf seine Praxistauglichkeit zu prüfen. Informationen sammeln, Beziehungen herstellen, das gehört auch dazu. Und schließlich soll der Ausschuss Handlungsempfehlungen für die Politik formulieren. Der Austausch mit den politischen Gremien der Stadt wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Und nicht wenige sehen die Zusammenarbeit mit Behörden und Politikern ziemlich kritisch.
Ich weiß nicht, ob die Beteiligten aus Politik und Verwaltung schon so weit sind, die Bürger da entsprechend zu beteiligen. Mir kommt es so vor, als müsste der Ernährungsrat da noch jede Menge Überzeugungsarbeit leisten.
Stefan Rahmann ist vertraut mit der Arbeit des Ausschusses für urbane Landwirtschaft, der sich damit befasst, städtische Flächen für die Lebensmittelproduktion zu erhalten und auszuweiten mit neuen Konzepten, wie etwa Neuland, einem großen Gemeinschaftsgarten in der Kölner Südstadt. Das Projekt auf einem ehemaligen Brauereigelände existiert seit 5 Jahren. Es wächst und gedeiht, obwohl die ganze Pracht wieder verschwinden muss, wenn in einigen Jahren hier gebaut wird. Deswegen stehen die Pflanzen in geräumigen Beetkisten. Rund 300 solcher Hochbeete aus unterschiedlichem Material machen aus einer ehemaligen Steinwüste einen blühenden wilden Park. Und der wird gern genutzt von Nachbarn, Kindern, Hobbygärtnern, Exilsuchenden. Stefan Rahmann, der Neuland mitgegründet hat, bemängelt, dass bisher in der Verwaltung solchen Projekten eher mit Skepsis begegnet wird.
Die Verwaltung hat immer ein großes Problem damit, wenn aus ihrer Sicht der Bürger Hoheitsrechte der Verwaltung an sich reißt. Interessant war das, als im Grünflächenausschuss über das Konzept essbare Stadt diskutiert wurde. Da hieß es, man wolle unter gar keinen Umständen, dass im öffentlichen Grün privat gegärtnert wird und man wolle keine Gemeinschaftsgärten in öffentlichen Grünanlagen. Die Stadt hat natürlich auch Probleme. Es gibt Streuobstwiesen, da klettern die Leute nicht auf Leitern, um die Äpfel zu pflücken, sondern hängen sich an die Äste, bis dass sie abbrechen und ernten dann. So gesehen, klar, essbare Stadt ist schwierig, aber wir müssen halt das Denken der Menschen verändern. Und das fängt auch in der Verwaltung an. Und man muss die Menschen, die sich engagieren wollen, unterstützen und nicht behindern.
In dieser Beziehung tut sich gerade etwas in der Kölner Politik. Das Stichwort Bürgerbeteiligung steht hoch im Kurs und der Ernährungsrat wird, zumindest von der Stadtspitze, als Teil einer neuen Kommunikationskultur verstanden. Köln hat im vergangenen Jahr den Urban Food Policy Pact unterzeichnet und sich damit gemeinsam mit über 100 Städten weltweit verpflichtet, sein Ernährungssystem in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln.
Gerade das Thema Ernährung ist eigentlich ein Beispiel par excellence, wo man im Blick auf ortsnahe Versorgung Transportkosten einspart, wo man freie Flächen nutzt, wo man Initiativen fördert wie Neuland. All diese Dinge müssen sich in den Städten abspielen, die Städte müssen mitmachen, da sensibilisiert werden. Das ist erstmal der Start.
Konrad Peschen leitet das Kölner Umweltamt, das die Bildung des Ernährungsrats mit angestoßen hat und seine Arbeit unterstützt. Hier wird auch dem Umweltdezernenten zugearbeitet, der an den Sitzungen des Gremiums teilnimmt. Das Umweltamt und der Ernährungsrat sind maßgeblich beteiligt an den Aktionstagen Köln ist Jod. Die Veranstaltungsreihe im September wird die Vielfalt zeigen, mit der Kölner Initiativen bereits zum Thema Nachhaltigkeit unterwegs sind. Und sie hat zum Ziel, möglichst viele Menschen anzuregen, mit ihren Lebensmitteln achtsamer zu sein.
Das ist ein Änderungsprozess auf einer ganz anderen Ebene. Das ist ein Änderungsprozess auf der Ebene von Produktion und Konsumption. Das heißt, ein Verbraucher kann, glaube ich, viel besser begreifbar was tun für den Klimaschutz, als wenn wir andere Debatten führen. Da kann er eben, wenn er sich vergegenwärtigt, dass er Nahrungsmittel nicht wegwirft, dass er Nahrungsmittel von regionalen Produzenten kauft, wirklich was bewirken. Ne? Und er kann es auch nachvollziehen.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.